Ich lese den Bibeltext für die Predigt, der steht in Jesaja 58, die Verse 6 bis 12. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne.
Ich spreche nur ein kurzes Gebet vor der Predigt. Danke Gott für diese Worte, die so uralt sind, aber auch so ansprechend. Ich bitte dich jetzt um deinen Geist, dass du uns verstehen lässt, was das mit uns heute zu tun hat und was wir damit anfangen sollen. Amen. Also heute jetzt noch zum letzten Mal das Thema Safer Spaces, wie unsere Gemeinde zu einem sichereren Ort werden kann. Das ist uns gerade dieses Jahr sehr wichtig und deswegen hatten wir jetzt diese ganze Reihe von insgesamt 4 Predigten. Und in der ersten Predigt vor 4 Wochen habe ich ja darüber gesprochen, dass eben Gott der einzig absolut wahre Safe Space ist und dass man Gott überall begegnen kann, also nicht nur hier in der Gemeinde oder in irgendeiner Gemeinde. Man muss nicht dafür in eine Kirche gehen, sondern man kann Gott überall begegnen, auch draußen auf dem Tempelhofer Feld. Aber das Ding ist halt, dass es da draußen auf dem Tempelhofer Feld auch einfach mal saukalt werden kann. Ja, wer eben draußen war, hat das ja erlebt. Das heißt, irgendwo drin sein, wo es warm und geschützt ist und wo man so die Jacke zum Trocknen aufhängen kann und wo es warm Tee und wo es Suppe gibt, wo andere Menschen sind, ist eben auch so ein Grundbedürfnis von uns Menschen, ja, einfach zusammen sein mit anderen. Also, und wäre doch toll, wenn man wirklich beides haben könnte. Also wenn man Gott in so einer Umgebung begegnen kann, also wo es auch Menschen gibt, die dasselbe Bedürfnis haben und wo man sich einfach sicher fühlen kann. Wo man auf die Jacke und von mir aus auch die Stiefel ausziehen kann, wo man sich gemütlich machen kann, wo man die Seele baumeln lassen kann. Ohne dass sich ständig irgendwie so ein Fluchtreflex einstellt, ohne dass ständig irgendwelche Warnlampen im Gehirn angehen. Also je nachdem, was ihr schon erlebt habt, woanders, kann es ja durchaus der Fall sein. Ich kenne das von mir selber auch. Aber genau so wäre ja Gemeinde eigentlich gedacht, dass das so ein Ort ist. Und heute soll es eben darum gehen, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, so eine Gemeinde zu sein und so einen Raum zu sein, wo Menschen sich sicher fühlen? Wo wir wirklich gefahrlos einander begegnen können und gemeinsam als Menschen wachsen können und zusammen Gott feiern können. Dazu möchte ich heute ein paar Gedanken loswerden noch. Wir haben eben einen Text aus dem Buch Jesaja gehört, von ziemlich weit hinten im Jesaja-Buch, Kapitel 58. Das ist schon fast am Ende. Das Buch Jesaja ist ja so ein gewaltiger und so ein ziemlich eigenartiger Text. Es ist völlig unklar, wie viele und vor allem welche Menschen daran mitgeschrieben haben und über welchen Zeitraum hinweg. Und ich würde mal sagen, das ist gar nicht so sehr wichtig. Ich würde diesen Text hier einfach so nehmen, wie er ist, als prophetischen Text, also als Worte von Gott an seine Menschen. Ursprünglich waren das Worte an das Volk Israel, das sich gerade wieder in seinem Land einrichtet, nachdem es lange in Gefangenschaft gewesen war und jetzt wieder zurück ist. Die Menschen, an die das gerichtet ist, hier, die hatten einiges hinter sich. Das Volk Israel wurde ja immer wieder verfolgt und versklavt und hatte echt selten eine ruhige Zeit. Und das Verrückte ist ja, dass das seither überhaupt nicht anders geworden ist bis heute. Ja, muss ich nicht erklären. Also hier sind Menschen angesprochen, die echt was durchgemacht haben. Das Volk Israel ist jetzt nicht so die koloniale Großmacht hier, die mal deutlich in ihre Schranken gewiesen werden muss. Dieser Text hier ist an sich keine Machtkritik. Das ist hier jetzt gerade mal nicht das Thema. Denn hier geht es ja um Menschen, die gerade selber erst wieder versuchen, sich so im normalen Leben zurechtzufinden und alles wieder aufzubauen und alle Infrastruktur wieder zum Laufen zu bringen. Und die hätten doch jetzt allen Grund, sich jetzt erstmal wirklich um sich selber zu kümmern. Und ja, auch Gott sollte sich doch jetzt erstmal um sie selber kümmern, bevor sie sich dann so den anderen, so den Bedürftigen um sie herum zuwenden. In den Versen, die hier vor unserem Text hier stehen, kritisiert Gott aber genau das. Diese Menschen, die kreisen um sich selber und ihre eigenen Bedürfnisse, also gerade auch ihre spirituellen Bedürfnisse, und sie fordern von Gott dann die Erfüllung davon. Die fasten, was das Zeug hält, werfen Gott vor, dass er das gar nicht würdigt und betreiben so eine exzessive Selbstkasteiung, also so wie man das früher eben oft gemacht hat. Die quälen sich und denken, sie machen dabei doch alles richtig. Aber Gott will das gar nicht. Der will was ganz anderes. Klar, es hat sich bei uns irgendwie die Erkenntnis schon durchgesetzt, dass wir Gott nicht zu irgendwas zwingen können, indem wir möglichst krasse geistliche Übungen absolvieren. So tagelang fasten oder auf Knien rutschen oder was auch immer. War ja die große Erkenntnis von Martin Luther, dass es genau darauf nicht ankommt. Das Thema hat sich irgendwie für uns, glaube ich, schon einigermaßen erledigt. Luther hatte aber noch eine andere Erkenntnis und die ist uns modernen Menschen, glaube ich, eher vertraut. In dem Zusammenhang hat Luther nämlich gesagt, dass der Mensch von seiner gefallenen Natur her ein Wesen ist, das in sich selber verkrümmt ist. Der Homo incurvatus in se heißt das auf Lateinisch, so hat das Luther genannt. Dieser Mensch, der in sich selber verkrümmt ist und eigentlich nur sich selber sieht, so seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Leistungen, auch seine eigenen Verletzungen. Und der Mensch ist dann permanent damit beschäftigt, sich seine eigenen Wunden zu lecken. Und ich glaube, da können wir wirklich heute anschließen. Das Thema ist so unser Thema, denn wir sind ja alle in irgendeiner Form auch beschädigt. Und wir sind auch dabei, unser eigenes Lebenshaus irgendwie zu bauen, irgendwie stabil zu halten. Die eigene Psyche zu stabilisieren und dafür Workshops besuchen und Retreats und alles Mögliche und versuchen herauszufinden, was uns gut tut, was eher nicht. Das ist alles an sich überhaupt nicht verkehrt, ja, so dass wir so auf uns selber achten und herausfinden, wo wir so unsere Untiefen und Schwachstellen haben. Aber die Frage ist hier aber, was ist der Weg, um innere Stabilität zu erreichen und um sowas wie Heilung zu finden? Da macht unser Text eine ganz große Perspektive auf. Nämlich Heilung für mich selbst ist dort zu finden, wo ich mich selbst nach außen richte. Also wenn ich Menschen wahrnehme, die meine Hilfe brauchen und dass ich dort meine Hände und alle meine Kraft einsetze, dass ich die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen löse und die Misshandelten freilasse, die Unterdrückung beende, dass ich die Hungrigen speise und die Obdachlosen aufnehme, so das ganze Programm von sozialem Handeln. Weil es gerecht ist, weil Gerechtigkeit für Gott auch ganz wichtig ist und weil es meiner eigenen Seele gut tut, wenn ich aktiv für Gerechtigkeit sorge. Da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Das heißt, hier steht ja, wenn ich so handle, dann wird meine Heilung schnell voranschreiten und mein eigenes Dunkel wird hell, steht hier wörtlich in Vers 10. Mein eigenes Dunkel wird hell, wenn ich das tue. Ich mache um mich herum so eine Beobachtung, dass an den ganzen sozialen Projekten, mit denen ich so zu tun habe, so also innerhalb der Stadtmission gibt es ja ganz viel. Aber zum Beispiel auch bei der Blue Box fällt mir das auf, dass da total viele Menschen arbeiten, die in irgendeiner Form gemeindegeschädigt sind. So, die hatten irgendwann eine Krise, weil sie in Gemeinden echt schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil niemand ihre Fragen beantworten konnte oder was auch immer und die dann wirklich auf Distanz gegangen sind zu Gemeinden. Und die finden aber gerade durch diese Arbeit mit benachteiligten Kindern oder in der Kältehilfe oder auch in der politischen Arbeit einen neuen Zugang zu Gott. Denen geht es dort tatsächlich besser, auch geistlich. Ich habe so einen Eindruck, die machen instinktiv oder vielleicht auch ganz bewusst genau das Richtige, was ihnen gut tut. Wenn ich mich um einen Menschen kümmere, der meine Hilfe braucht, dann fördert das meine eigene Heilung, weil es mich aus dieser Verkrümmung in mich selber löst. Also hier sind wir ja an einem tollen Ort, um uns sozial zu betätigen. Also hier im Refugio und hier drumherum in Neukölln. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren. Mittwoch im Sprachcafé oder in Projekten mit Geflüchteten. Alle suchen immer Leute, die sich engagieren wollen. Da müssen wir eigentlich gar nicht lange suchen und das werden wir uns auch als Gemeinde auch mal als Frage stellen. Wo ist eigentlich der Punkt, wo wir nach außen hin Sozialtätigkeit sein können? Aber lasst uns erstmal auch bei uns selber bleiben. Gibt es unter uns in diesem Raum hier, gibt es hier auch Unterdrückte und Hungrige und Misshandelte? Mit Sicherheit. Wenn auch vielleicht nur im metaphorischen Sinn, aber das ist ja genauso gravierend für uns Menschen. Und das bedarf genauso auch unserer Aufmerksamkeit und unseres Handelns. Dieses Aufmerksamsein füreinander und füreinander sorgen ist eine grundlegende Funktion von Gemeinde. Und wenn ich mich nach außen hin so für mein Gegenüber öffne, dann profitiert nicht nur mein Gegenüber davon, sondern auch ich selber. In einem geschützten Raum an der Gemeinde kann ich lernen, aufzumachen und diese eigene Verkrümmung zu lösen. Mir fällt dazu ein Bild ein. Im Wald, also in dem Wald, wo ich herkomme, da gibt es überall diese Farne, die mit den langen Wedeln. So. Die sind so wunderschön grün und gerade im Frühling. Und das Faszinierende ist ja, wie die wachsen. Die sprießen im Frühling so als kleine feste Rollen aus. Und im Lauf des Frühlings entrollen sie sich dann so nach und nach, so von unten nach oben. Und ja, das sieht sehr hübsch aus. Und ja, die machen auf, so in ihrem eigenen Tempo. Macht überhaupt keinen Sinn, die irgendwie jetzt, die versuchen von Hand aufzurollen, die gehen dann nur kaputt dabei. Sowas geht langsam, das darf man nicht forcieren. Ja, aber so mit der Zeit entrollen die sich einfach von selber. Ja, ich finde, das ist ein bisschen so wie wir Menschen. Ja, sowas geht einfach langsam und das dauert bei jedem unterschiedlich lange. Da dürfen wir uns auch nicht gegenseitig unter Druck setzen. Bei manchen Menschen dauert es Jahre, bis sie sich öffnen. Das ist dann einfach so. Jeder Mensch hat ja seine eigenen Gründe dafür, wie er sich verhält. Ja, aber das mal so als Bild. Ein Farnwedel, der sich so nach und nach einfach öffnet und von sich selber Dinge preisgibt. Das ist ein Risiko. Auch für einen Farnwedel. So, wenn, stellt euch vor, der ist schon halb aufgerollt, dann gibt es plötzlich nochmal Frost. Ist dann blöd, aber es ist auch für uns immer ein Risiko, aufzumachen. Aber es ist der Ort, wo Heilung liegt. Wenn ich einen anderen Menschen wahrnehme und dessen Kummer und Bedürfnisse, kann mir das helfen, selber zu merken, wo eigentlich mein eigener Kummer sitzt, weil ich mich vielleicht im anderen wiedererkenne. Und dann kann ich mir wiederum dabei helfen lassen, diesen Schmerz zu bewältigen und dann wird Heilung umso schneller voranschreiten. Und umso mehr werden wir dann alle wie ein bewässerter Garten. Auch so ein schönes Bild im Text. Taucht in der Bibel öfters auf. Auch Jesus hat zum Beispiel davon gesprochen, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen werden, wenn wir in seinem Sinne leben. Wasser bedeutet Leben. Und es ist auch ein ganz guter Gradmesser dafür, ob wir so auf dem richtigen Weg sind, nämlich ob es um uns herum anfängt zu blühen. Ob es da Leuten besser geht, ob sich Dinge zum Guten verändern. Schon damals die ersten Christen wurden ja gerade daran erkannt, so im Römischen Reich, dass diejenigen waren, die dafür gesorgt haben, dass Hungrige gespeist wurden und Kranke gepflegt wurden. Das war das, was die Christen wirklich auszeichnete und was auch die römische nicht-christliche Oberschicht gemerkt hat, die Obrigkeit, meine ich. Die waren daran zu erkennen. Das war wirklich ein prägendes Merkmal von Christen. Ja, Apropos bewässerter Garten, ich habe da so eine Idee für ein konkretes Gartenprojekt, aber davon ein andermal. Jetzt muss es aber eben auch noch darum gehen, wie wir dafür sorgen können, dass unsere Gemeinde so ein sicherer Raum ist, wo man es riskieren kann, sich so zu öffnen. Das geht nicht ohne solide Mauern um das Ganze herum. Und das war jetzt auch der ganze Zweck dieser Predigtreihe, nämlich um plausibel zu machen, wieso wir hier auch Mauern hochziehen müssen in Form von Schutzkonzepten und Verhaltensregeln und wieso wir hier auch mal Menschen hier ausschließen, wenn es nötig ist. Ja, ich habe das gerade neulich wieder gehört, so ein Negativbeispiel dafür war in der kirchlichen Kita, irgendwie da war ein Vater, irgendwie war in irgendeiner Form übergriffig geworden und ihm und beziehungsweise seinem Kind wurde halt dann gekündigt, das heißt, die waren dann nicht mehr dabei. Dann hat die Kita-Leitung gewechselt und derselbe Vater kam dann mit dem nächsten Kind an und wurde wieder aufgenommen und war wieder drin. Und die neue Leiterin wurde natürlich gefragt, wie das sein kann und sie meinte dann so, aber wir sind doch Christen, wir schließen doch niemanden aus. Doch, wir schließen Menschen aus. Denn gerade die Sorge um die Unterdrückten und so weiter, die bedeutet durchaus, dass man die betreffenden Täter dann ausschließt. Ist auch ein durchaus biblisches Prinzip, Menschen auszuschließen, die der Gemeinschaft schaden. Das ist so in etwa das, was man früher mal Gemeindezucht nannte. Ich weiß nicht, was bei diesem Begriff für Lampen angehen. Das Prinzip Gemeindezucht, das wurde natürlich auf fürchterliche Weise dazu missbraucht, Leute auszuschließen, die irgendwie nicht dem frommen Standard entsprechen oder weil sie irgendwie negativ auffallen, weil sie irgendwie eine Person des falschen Geschlechts lieben oder weil sie von mir aus auch die richtige Person zu früh, zu doll geliebt haben. Ihr kennt das alles. Diesen ganzen Quatsch machen wir hier ja nicht. Sondern bei diesem Prinzip, was ursprünglich ein gutes Prinzip ist, geht es darum, Menschen auszuschließen, die anderen Menschen in der Gemeinde durch Übergriffigkeit oder durch schlicht Gewalt Schaden zufügen. Solche Menschen haben hier nichts zu suchen und gegen solche werden hier Maßnahmen ergriffen. Und gegen solche darf ich zum Beispiel auch mal ein Hausverbot aussprechen. Das Hausrecht habe ich hier. Das habe ich auch schon mal gemacht. Es war gegenüber diesen Jinchonji-Vögeln, die hier versucht haben, uns hier zu unterwandern. Ihr habt das vielleicht am Rande mitgekriegt. Mit der einen Person hatte ich mich ja mal ein paar Mal getroffen. Das war alles sehr hanebüchen und das brauchen wir hier wirklich nicht. Das heißt, die haben ihr Hausverbot und ihren Kollegen habe ich dann auch aus der Telegram-Gruppe geschmissen, der hier so inkognito dabei war. Da brauchen wir den nämlich auch nicht. Also ist ja nun mal so unsere Infogruppe auf Telegram, die ist ja offen für alle, das soll sie auch sein. Aus dem Grund haben wir aber für die persönlichen Dinge eine andere Gruppe, die ist geschlossen. Das Kreuzberg-Projekt Wohnzimmer, das gibt es auch. Und das kommt ihr nur rein durch persönliche Einladung von mir oder von Chris. Ich weiß nicht, ob ihr Chris kennt, die hier manchmal Musik macht. Das heißt, wenn ihr da rein wollt, bitte entweder mich oder Chris ansprechen. Wir holen euch da rein. Das heißt, in dieser Gruppe sind dann wirklich nur Leute drin, die wir kennen. Das ist unser virtueller Safe Space. Für unser konkretes Miteinander hier in der Gemeinde, also wo auch immer wir uns hier begegnen und miteinander zu tun haben, hat die Stadtmission einen Verhaltenskodex formuliert, der gilt für die ganze Stadtmission, also und dementsprechend auch für uns als Gemeinde. Ich zitiere hier mal kurz draus, ich hänge ihn dann nachher da hinten an die Wand, da könnt ihr ihn euch durchlesen. Aber ich lese mal den Anfang vor, die ersten Sätze. Die Achtung und der Respekt vor jeder Person gehören zu den wichtigsten Grundhaltungen der Berliner Stadtmission. Wir wollen unser Möglichstes tun, um in allen unseren Arbeitsfeldern einen Schutzraum für Menschenwürde zu gestalten und verpflichten uns zur Abwehr von sexistischer Gewalt, Rassismus, Diskriminierung und Grenzverletzungen. Wir werden die uns anvertrauten Menschen vor Schaden, Gefahren, Missbrauch und Gewalt schützen. Wir nutzen entstehende Abhängigkeitsverhältnisse nicht aus. Berufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende der Berliner Stadtmission üben als Verantwortliche keinen moralischen, religiösen oder ideologischen Druck auf ihnen anvertraute Menschen aus, Klammer auf, geistlicher Missbrauch, Klammer zu. Wir nehmen die individuellen Grenzempfindungen eines jeden Menschen ernst und achten auf einen respektvollen Umgang miteinander. Wir respektieren die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham von teilnehmenden Gästen, BewohnerInnen, KlientInnen und Mitarbeitenden. Und es geht noch eine ganze Seite weiter. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Das ist das, worauf wir uns hier verpflichten. Ich selber bin in meiner Position natürlich auch darauf verpflichtet. Und wenn ich dagegen verstoße, wird das für mich wirklich arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Und zwar jetzt nicht die, dass ich in eine andere Gemeinde versetzt werde, sondern dass ich mir einen anderen Arbeitgeber suchen muss. Und sehr wahrscheinlich keinen kirchlichen, weil die gucken inzwischen doch genau auf solche Sachen hin. Diese Selbstverpflichtung vom aktiven Schutz anderer Menschen ist die Grundlage dafür, dass wir hier beieinander sicher sein können. Dann kann das hier ein Ort sein, wo Menschen langsam wieder heil werden können und wir selber auch. Ich lese nochmal diese Verse hier am Ende, weil sie so schön sind zum Schluss. Ihr habt sie ja auf eurem Blatt. Ich lese hier ab Mitte Vers 11. Hört es euch nochmal an. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Amen.